Kapitel 11 davon, dass die jetzt mal drei Tagesreisen unterwegs waren. Und sie waren jetzt gerade mal drei Tage unterwegs, also drei Tage. Vorher waren sie jetzt über ein Jahr in der Wüste und jetzt gerade mal drei Tage unterwegs. Und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Und als es der Herr hörte, entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Und man nannte die Stätte Tabera, weil hier das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Ist Tabera, nicht Tabea, ja? Tabea heißt die Gazelle. Tabera, hier war das Feuer. Das heißt, man darf Gott keine Klage bringen, sonst verbrennt man, oder? Was? Warum nicht? Weil er gut ist. War Gott ein anderer? Ja, es gibt ja auch Klagepsalme. Hat jemand eine etwas andere Übersetzung von dem Text, wie ich jetzt vorher vorgelesen habe? Vermutlich. Gerade Vers 1. Was war? Murren. Wir müssen aufpassen. Luther hat hier Klagen übersetzt, aber das Wort, was dort eigentlich steht, heißt nämlich nicht Klagen, sondern es ist das, wo das Murren besser passt. Ja? Wir sehen, dass das Volk im Exodus murrte und da passiert sowas nicht. Und jetzt hier im vierten Buch fangen sie an zu murren und da kommt auf einmal ein Feuer und frisst vom Lager her, von außen nach innen. Die Zelte fackeln ab. Warum das jetzt? Was ist denn der Unterschied zwischen Jammern, Klagen und Murren? Dagegen. Murren ist dagegen. Was ist der Unterschied zwischen Klagen oder wie würdet ihr Klagen beschreiben? Ganz kurz. Ausdruck von Schmerz. Überlastung. Da ist definitiv was Berechtigtes dran. Klagen ist das Herz ausschütten. Meinem Gegenüber schütte ich das Herz aus, so steht es um mein Herz. Das macht mir mein Herz schwer. Damit habe ich zu kämpfen. Das fordert mich heraus. Da leide ich drunter. Deswegen haben wir auch die Klage Psalme, wo es Gott das Herz ausgeschüttet wird und gesagt wird, Gott, so geht's mir. Das ist das, woran ich leide, das ist das, wo ich meine Schmerzen habe, wo ich meine Not habe. Das können Mitarbeiter sein, das kann die Gemeinde sein, das kann auch mein Pastor sein, das kann alles Mögliche sein. Das kann meine Krankheit sein, das kann alles Mögliche sein, das kann das Alter sein, worunter ich leide, alles Mögliche kann das sein, wo ich die Klage eben das Herz ausschütte. Und im Idealfall eben das Herz ausschütte vor Gott. Das Herz ausschütten. Jammern, da kommen wir in einen Bereich rein, wo man sagt, ja, das ist so, das sehe ich auch. Aber wen hält man aus? Der klagt oder der jammert? Wen hält man leichter aus? Warum? Weil es das Wort Jammerlappen gibt. So ein alter Jammerlappen. Und ich habe einen Jammerlappen schon mal gesehen. Der war echt cool. Die Tendenz zur Endlosschleife. Das ist das Problem beim Jammern. Du drehst dich um dich selbst. Und die Katja, die in der DIK in Windischgarsten arbeitet und da verantwortlich mitarbeitet, die hat einen Jammerlappen. Und immer, wenn jemand kommt, und nein, nicht immer, das stimmt auch nicht, aber sie hatten am Schreibtisch liegen. Das heißt, der wird manchmal einfach hochgehoben, der Jammerlappen. Total cool, ein richtiger Lappen mit Gesicht drauf. Ja. Es ist die Endlosschleife und es geht eben nicht darum, das Herz allein auszuschütten, sondern sich über die Umstände zu beklagen. Jammern bleibt bei den Umständen hängen. Das soll jetzt der Fokus sein und dann hat man den Fokus auf den Umständen. Fokus auf den Umständen, das ist das Jammern. Und das wird eine Endlosschleife, weil die Umstände immer irgendwie nicht passen. Und wer im Jammern bleibt, der will auch keinen Blick für was anderes gewinnen. Die Klagepsalme, das sehen wir ganz regelmäßig, da wird das Herz ausgeschüttet, die Dinge werden angesprochen und es wird auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ganz offen und ehrlich, aber es kommt dann eine andere Perspektive hinein. Und bei dem Jammern, das ist die Endlosschleife, wo die Umstände beweint werden, beheult werden, bejammert werden, was einfach nur Energie konsumiert. Und in all dem hat der Werner auch recht, wo er sagt, da ist nichts dagegen, sondern man beklagt einfach nur die Umstände. Während das Murren schon eine aktive Infragestellen, Verweigern, ein Aufbegehren, ein Dagegensein zum Ausdruck bringt. Ja? Und das ist der Unterschied zum Murren. Zum Unterschied, der Murren bedeutet, ich bin dagegen. Und das ist die Vorstufe, beziehungsweise der Beginn von Rebellion, genau. Und das ist das andere, das Problem von Rebellion ist, von diesem Aufbegehren, diesem Murren ist, dass es um sich frisst. Und dann hat Spaltung kommt zur Folge und es ist wie ein Gift, wie ein Feuer, was brennt. Und deswegen lässt Gott ja auch das Feuer aufkommen, um ihnen zu zeigen, liebe Leute, wenn ihr murrt, dann ist es wie ein Feuer, was um sich brennt. Und es ist aktiv dagegenhandeln. Das ist der Beginn einer Rebellion. Und die kommt unter Gericht. Und die wird nicht straflos, geht die nicht an euch vorbei. Während im Exodus dieses Aufbegehren, dieses Murren noch geduldet wird, weil das Volk erstmal Gott kennenlernen musste und erstmal in den Bund genommen werden musste, wird jetzt hier im vierten Buch Mose von Anfang an klar gemacht, liebe Leute, ihr habt mich kennengelernt, wir sind jetzt seit über einem Jahr zusammen, ihr habt gesehen, wie ich euch versorgt habe, ihr habt gesehen, wie ich euch bei bitteren Quellen geholfen habe, ihr habt gesehen, wie wir mit den Amalekitern umgegangen sind, ihr habt gesehen und erlebt, wie ich für euch bin, wie treu ich bin, wie ich zu euch stehe. Wir haben einen Bund miteinander geschlossen, ein Ja-Wort einander gegeben und ich wohne mitten unter euch. Ihr kennt mich jetzt. Und deswegen werde ich das Murren nicht zulassen, dass diese Rebellion Fuß fasst in meinem Volk. Letztendlich die Rebellion gegen mich selbst, sagt Gott. Was ist das Urproblem des Menschen? Ich will sein wie Gott, aber was will der Mensch damit eigentlich zum Ausdruck bringen? Bitte? Ich rebelliere, ich weiß es besser. Diese Frage danach, ist Gott wirklich gut? Meint es Gott wirklich gut mit mir? So ist Eva ja auch geködert worden. Gott meint es ja nicht wirklich gut mit dir, der will das vorenthalten. Und das ist das ursprüngliche Problem. Und der Gott sagt, hey, wir sind in einer Beziehung miteinander. Und es war damals die Lüge des Satans und es ist heute die Lüge des Satans, der dir dieses Zweifel ins Herz bringt, aus dem dann die Rebellion kommt, dass du meinst, es besser zu wissen als ich. Sei es vom Zeitplan her, sei es vom Weg her, sei es von den Dingen, die ich angehe. Und da macht Gott klar, dieses Murren lasse ich jetzt nicht mehr zu, denn ihr seid bei mir im Bund. Ihr seid mit dabei und ich will mit euch in das gelobte Land. Und wir können keine Rebellion uns leisten und wir wollen uns keine Rebellion leisten. Und deswegen die Sache mit dem Feuer. Es wird ganz schnell wird klar, Rebellion gegen Gott ist keine gute Idee und deswegen laufen sie zu Mose und Mose bittet und dann geht das Feuer wieder aus. Scheinbar ist jetzt alles wieder in Ordnung, oder? Nur scheinbar, genau. Denn auf einmal heißt es hier, Vers 4, das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Huh. Was passiert denn hier? Gott wieder in Frage stellen. Warum die Fremden? Das ist, frage ich mich auch, warum hier die Fremden steht. Also was hier eigentlich steht, ist, in der alten Luther-Übersetzung stand der Pöbel. Die pöbeln. Wir haben im Exodus, beim Auszug wird uns davon berichtet, dass nicht nur die Israeliten ausgezogen sind, sondern auch vieles andere Volk mitgezogen ist. Das kann sein, dass einige Ägypter gesehen haben, wow, das ist der handelnde Gott, an den wollen wir uns halten, der ist stärker als unsere Götter und mitgezogen sind. Es gab aber auch noch andere Völker über die Jahrhunderte, Volksgruppen in Ägypten. Es waren die Israeliten nicht die einzigen, dass die gesagt haben, na gut, wenn dieses Königshaus jetzt gefallen ist, dann nehmen wir auch gleich die Chance wahr und ziehen mit aus. Jedenfalls Nicht-Israeliten waren einige dabei. Das wird uns berichtet in Exodus, die mitgezogen sind. Und jetzt, weil hier später steht, also hier wird ein Wort verwendet, was eigentlich heißt, wie gesagt, Luther übersetzt in der Alten mit Pöbel, und was dann heißt, ein gemischtes Volk. Oder das Volk, was ihren Leidenschaften nachrennt. Ja, das kann das alles heißen, dieses Wort, was hier steht, ist definitiv aber das andere Wort zu dem, was im Exodus steht, zu diesem fremden Volk, was mitgezogen ist. Hat auch keine Wortwurzelverwandtschaft. Aber weil kurz hier hinten drauf steht, und die Israeliten, sie ließen sich verführen, geht man davon aus, dass es das fremde Volk war, eben diese, die mit ausgezogen sind. Ich habe mittlerweile so ein bisschen im drüber nachdenken, bin ich nicht ganz der Meinung mehr, weil von dem Wort her gibt es das nicht unbedingt her. Das Wort heißt einfach nur die, die da sich haben verführen lassen, die da so leidenschaftlich unterwegs waren, die Unzufriedenen. Ja? Die Unzufriedenen. Gesindel, Unzufriedenen, Pöbel. Irdischer Sinn, wie auch immer. Irdischer Sinn eben das, was auf dem Bauch ausgerichtet ist. Die Rebellion des Bauches passiert hier. Ja?
Dann eine andere Frage, diese Nicht-Israeliten, wo sind, wo hatten da die ihren Lagerplatz? Weil das war ja eigentlich
ein Fremdort. So, gute Frage. Ich gehe davon aus, dass sie ihren Platz gefunden haben. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wo, aber sie werden ihren Platz gefunden haben, irgendwo drangehängt haben und ein bisschen weiter außen gewesen sein, gehe ich davon aus. Aber du hast recht, die werden nicht erwähnt. Die haben keine direkte Zuordnung erhalten. Kann auch sein, dass sie gewisse Anknüpfungspunkte zu Familien gehabt haben und später dann eben dann auch irgendwo in das Volk hineingewachsen sind und sich dann zu einer Familie gehalten haben, wo sie dann auch mit verschwägert vielleicht waren. Aber das wird uns nicht berichtet. Wir sehen nur, sie sind mitgezogen und später hören wir dazu, dass auch immer wieder Fremde ins Volk aufgenommen worden sind, nach mehreren Generationen, wie sich haben bewährt, und deswegen sind sie mit dazugekommen. Aber hier sehen wir, das ist jedenfalls eine Gruppe im Volk, die unzufrieden sind, die auch schnell unzufrieden sind. Kennt ihr das, die Unzufriedenen? Das hast du jetzt gesagt. Kennt ihr das, die Unzufriedenen? Ihr habt eine Gruppe von Leuten und da sind zwei auf einmal, boah, das Essen kam heute 2 Minuten später auf den Tisch. Boah, heute gibt's ja nur Salat. Das kann ich nachvollziehen. Ich war schon mit dabei. Es gibt die, die einfach diese Unzufriedenheit kultiviert haben. Und es sind natürlich die am schnellsten auch reagieren. Unser Andreas Kirchdörfer, der hat mir eine Story erzählt, die hatten da in der Firma, wo er vorher war, war er auch verantwortlich dafür für die Verpflegung der Mitarbeiter. Und dann hatten sie ein Fest und dann hatten sie ein super tolles kaltes Buffet und warmes Buffet auch und die Leute waren eingeladen und dann sollte nachher Feedback gegeben werden, auch Feedback für die Küche. Und da steht drauf, ja, ich habe 5 Minuten auf die Nachgabe warten müssen. Und das war ein Buffet sondergleichen. Ne? 5-Sterne-Buffet. Es war nicht alles sofort verfügbar. Ja? Und Unzufriedenheit, ja. Wer von seiner Seele her unzufrieden ist, der findet immer was. Natürlich. Natürlich hat Zufriedenheit ganz viel damit zu tun, dass ich mich dafür entscheide. Zufriedenheit ist eine Entscheidung. Und mir fällt es wesentlich einfacher, mich dafür zu entscheiden, zufrieden zu sein, wenn ich entdecke, wofür ich überall dankbar sein kann. Deswegen ist Dankbarkeit ja auch so ein großes Thema in der Bibel. Im Alten, Neuen Testament, in den Psalmen, im Gebet. Ist in der Stiftshüttenliturgie extra ein Bereich zum Innehalten und wofür bin ich eigentlich dankbar? Weil Dankbarkeit ist der Schlüssel dahin, dass ich mich dafür entscheiden kann, zufrieden zu sein. Denn ganz ehrlich, meine Seele verlangt immer nach mehr. Das ist ja dieses hebräische Wort für Seele, Nefesh, Gurgel, Schlund. Ich kann da so viel reinkippen, wie ich will, von den irdischen Dingen, es wird nie reichen. Deswegen kommt meine Seele auch erst dann zur Ruhe, wenn der Allgenügende in meiner Seele zu Hause ist, nämlich der El Shaddai, Gott selbst. Undankbarkeit bzw. ist unzufrieden, es wird eine Situation in Gedanken projiziert oder erschaffen, wo die eigentliche Situation verklärt wird. Ja? Und dann passiert das. Und das ist dieses Volk, das ist unzufrieden, das sind die Unzufriedenen und die schlagen hier sofort an. 3 Tage in der Wüste, es wird vielleicht ein bisschen herausfordernd, der Sand ist vielleicht hinterm Ohr oder im Ohr und es ist vielleicht ein bisschen heiß und auf einmal unzufrieden und dann, ach, hey, warum nicht Ägypten? Hey, da hatten wir Fisch, oh Mann, und da hatten wir Schnitzel und Wiener Schnitzel und jetzt müssen wir einfach von einem Jausenpacker leben, was wir uns gemacht haben. Ja, und ach ja, da war ja auch noch das Manna, das ist ja auch noch vorbeigekommen. Aber ein Honigsemmel im Verhältnis zum Wiener Schnitzel zum Mittag? Ja, und dann kommen diese Dinge. Aber dann wird eben auch ausgeblendet, Moment mal, was waren die eigentlichen Umstände dahinter? Aber das ist ja genau der Punkt, dass Gott diese menschliche Sicht weiten will. Dass er sagt, hey, liebe Leute, ich habe ein gelobtes Land, in dem Milch und Honig fließt. Das sehr fruchtbar ist und wo sie nachher ja auch drauf kommen. Ich habe ja etwas sehr Gutes vor euch liegen. Ich will euch ja nicht in der Wüste lassen, sondern ich habe dieses unglaublich fruchtbare, gute Land vor euch. Nur auf dem Weg dahin ist jetzt zwischendurch mal halt ein bisschen herausfordernd. Aber es ist dieser Weg in der Beziehung mit mir zu diesem guten Ziel. Und genau das ist der Punkt, dass es hier um Vertrauen geht. Vertraue ich Gott, dass ich das, was ich zurückgelassen habe, nicht besser ist als das, was ich bekommen werde in Zukunft. Auch wenn ich das natürlich gewohnt war, wenn die Erinnerungen an das, was ich zurückgelassen habe, sehr mächtig sind, gerade wenn ich es zurückgelassen habe und noch keinen Ersatz gefunden habe dafür, oder wenn ich etwas bekommen habe, was einfacher ist. Ja. Aber es ist genau das Vertrauen, vertraue ich Gott, dass ich das, was ich zurückgelassen habe, auch gut ist zurückzulassen, weil er mir etwas schenken möchte, was viel genialer und größer und umfangreicher ist. Und es ist genau, und Rebellion bedeutet ja, ich vertraue nicht mehr. Und deswegen ist das Murren hier problematisch. Und hier fängt es an, eben mit diesen Dingen aus der Erinnerung. Natürlich sind die da. Natürlich ist der Geschmack an Fisch da, an Zwiebeln da, an Knoblauch da, diese Gewürze. Ja, das, was wirklich gut gemacht hat. Und geröstete Zwiebeln und da ein Fisch rein, hey, hallo. Im Gegensatz zu dem, dass ich jetzt hier stehe und übrigens ist gleich Mittag. Und, ja. Und natürlich, aber es ist ja genau die spannende Frage, sind diese Gedanken der Vergangenheit, das, was in mir groß wird, auch an Verlangen, an dem, was ich will, wem gebe ich da Raum? Dem Vertrauen zu Gott, dass auch wenn es gerade mal überhaupt nicht lustig ist, aber ich vertraue, auch wenn es gerade nicht lustig ist, du weißt, wo du mich hinführst und da wird es gut sein. Oder ich will jetzt das, was ich gehabt habe, und das darf mich jetzt bestimmen. Das darf mich dann auch in meinen Entscheidungen bestimmen. Das darf mich dann in meinen Äußerungen bestimmen. Das darf mich dann in meinem Verhalten zu den anderen und zu Gott hin bestimmen. Oder vertraue ich Gott so weit in der Beziehung zu ihm, dass ich sage, ja, ich habe diese Bedürfnisse. Es geht gar nicht darum, diese Bedürfnisse auszublenden, aber dich eben nicht davon bestimmen zu lassen. Und wir sehen hier, kurz nachdem sie unterwegs sind, eben diese Menschen, die sich von ihren Grundbedürfnissen, naja, vielleicht waren es schon gar nicht mehr Grundbedürfnisse, sondern einfach von diesen Bedürfnissen, haben bestimmen lassen. Und das ist der Unterschied. Es geht nicht darum, das auszublenden, aber was bestimmt mich? Ja? Und eben durch diese Dinge, die da waren, kommen sie in eine Rebellion gegen Gott und drücken damit aus, Gott, du meinst es eigentlich nicht gut mit uns. Du enthältst uns jetzt dadurch, dass du uns auf diesem Weg führst, den Fisch vor, die Zwiebeln vor, den Lauch vor und den Knoblauch. Die guten Dinge, die so gut auf der Zunge schmecken und die so ein gutes Aroma verbreiten. Und, ja, das enthältst du uns jetzt gerade vor und deswegen meinst du es nicht gut mit uns. Das ist auch eine Erwartung, die jetzt recht modern ist. Ich weiß nicht, ob das die Menschen vorher gehabt haben, aber das ist etwas, was in unserer Zeit in manchen Richtungen ja auch sehr propagiert wird. Ja. Kapitel 10, Vers 33, so zogen sie von dem Berge des Herrn 3 Tagesreisen weit. Kapitel 10, 33, da wird es gesagt, und das ist eben an diesem ersten Lagerplatz, wo dieses Feuer aufkommt und wo nachher das Murren kommt. Ja, weil sie da was essen wollen, Mose klagt, hey, das wird mir zu viel, er erkennt auch, er kann mit dieser großen Gruppe nicht umgehen. Er hat damals von Jitro ja schon den Auftrag bekommen, setzt ein paar Leute ein, findet eine Struktur und jetzt braucht er aber noch eine weitere Leitungsstruktur, wo er merkt, hier unterwegs zu sein, mit denen er teilt, mit denen er unterwegs ist. Gott schenkt ihm das dann auch und er hört auch auf das Murren des Volkes und schenkt ihm diese Wachteln, dieses Wunder, dass da Millionen von Wachteln über das Lager kommen, dass der Ostwind hergeblasen hat. Und dann holen sie sich die Wachteln und essen sie gleich auf, weil jetzt haben sie ja Fleisch. Und dann passiert was?
Dann fallen sie tot um.
Dann fallen ein paar tot um. Was soll das denn jetzt? Die Wachteln, die sind durch den Sturm hergeblasen worden, wie es da steht. Und die haben so viel Adrenalin und so viel Hormone jetzt im Blut durch den Stress, dass die ungenießbar geworden sind, bis dahin, dass es zu Magenkrämpfen führt und wenn man ganz viel davon isst, auch zu Kreislaufkollaps führt. Das sind die, die am meisten gefressen haben, also gegessen haben von den Wachteln, die sind gestorben. Wenn man die Wachteln gesammelt hätte, 24 Stunden hätte einfach mal rasten lassen, dann wäre das alles halb so wild gewesen. Oder wenn man nur 2 Wachteln gegessen hätte, hätte man ein bisschen Bauchweh bekommen. Aber die hier umgekommen sind, die haben sich gleich maßlos vollgestopft. Auch ein Stück weit drinne dieses, wenn der Bauch mich leitet, dann kriege ich Bauchweh. Und wenn die Unzufriedenheit, die Rebellion mich leitet, das endet nicht besonders gut. Das ist die Erlebnispädagogik, die Gott hier drinne hat. Es gibt ein paar Dinge noch dazu zu sagen. Das lasse ich jetzt einfach bleiben. Lieber Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen für diesen Vormittag. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du unser Hirte bist und dass wir immer wieder entdecken dürfen, wie genial es ist, mit dir unterwegs zu sein. Und dass du es schaffst, in allen unseren Grenzen und Begrenztheiten uns zum Ziel zu bringen. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du ja in uns wohnst, mit deiner Kraft und deiner Liebe. Und das Wollen und Vollbringen aus dir herauskommt. Danke dafür, Herr. Amen.